Liebe Gemeinde, der andere Gottesdienst, eine Gelegenheit, einmal die Fragerichtung zu ändern. Einmal nicht vom Predigttext auszugehen, um dann die darin aufbrechenden Themen zu bedenken, sondern umgekehrt zu schauen, wie kommentiert die Bibel eigentlich ein Stichwort, das uns in der vergangenen Woche beschäftigt hat, die Nachbarn nämlich. Ich werde nicht viel Zeit darauf verschwenden, mich mit Herrn Gauland und seiner Fehleinschätzung der Wunschnachbarn aufzuhalten. Aber immerhin so viel ist sehr erfreulich, wie viele Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts und politischer Meinung sich gegen seinen platten Rassismus ausgesprochen haben. Da muss man gar nichts hinzufügen. Jerome Boateng hat alles gesagt. Und natürlich die vielen Menschen, die gesagt haben, auch ehrlich gesagt, der Herr Boateng, das wäre mir eigentlich ein ganz lieber Nachbar. Vielleicht dachten Sie dabei heimlich an die eigenen Nachbarn, die zu oft und zu dicht am Zaun grillen oder den Rasen zu selten mähen oder dergleichen andere schlimme Dinge. Schweden und China sind sehr unterschiedliche Länder. In der Regel wohnen die Chinesen auf sehr engem Raum miteinander. Und die Schweden eben nicht. Beide aber verbindet die Weisheit, sorgsam mit den Nachbarn umzugehen. In Schweden heißt das nach einem Werbeprospekt, ein Ferienhaus in Schweden verdient nur diesen Namen, wenn man seinen Nachbarn weder hört noch sieht. Das funktioniert in China nicht so. Aber so sehr die Chinesen auch darauf angewiesen sind, auf engem Raum neben dem Nachbarn zu wohnen, so sehr achten sie auch auf einen möglichst festen Rahmen der Privatsphäre. Eine freundliche chinesische Vermieterin gab einem deutschen Mieter als Rat mit: Die Nachbarn hält man sich tunlichst auf Distanz. Man spricht nicht zu viel miteinander. Man sucht auch nicht ihre Freundschaft. So vermeidet man spätere Konflikte. Vielleicht ist diese Ausrichtung gar nicht so falsch, wenn man das so vergleicht mit dem mit oder zumindest nebeneinander in der deutschen Nachbarschaft. Nicht von ungefähr ist Schillers Weisheit zum Sprichwort bei uns geworden. Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt. Im Land der Maschendrahtzaun-Konflikte gilt es sorgsam, aufeinander zu achten. Und dabei ist eigentlich egal, ob es um die unmittelbare Nachbarschaft geht, etwa bei zwei Wohnungen auf dem gleichen Stockwerk oder beim Häuschen mit Hecke ringsum. Im Neuen Testament gibt es zwei Worte für den Nachbarn, und die setzen interessante Akzente. Das eine wird benutzt, um spontane Feiern zu schildern. Da ruft man die Leute aus der Nachbarschaft eilig zusammen und feiert. Ein Schaf war in der Wildnis verloren. Der Hirte überlässt die ganze Herde sich selbst und zieht los, um das eine Schaf zu suchen. Und kaum hat er es gefunden, da ruft er Freunde und Nachbarn zusammen und feiert mit ihnen. Oder eine Frau, sie hat 10 Silbermünzen und verliert die eine davon. Sie durchsucht das ganze Haus und fegt jeden Winkel aus. Schließlich findet sie die fehlende Münze. Und geteilte Freude, doppelte Freude, sie zieht durch die Nachbarschaft und ruft: Freut euch mit mir. Das ist doch toll, wenn die Nachbarschaft so gut ist, dass man spontan rumlaufen kann, an die Türen klopfen, in die Fenster hineinrufen, freut euch mit mir. Jesu Summe aus diesen Geschichten heißt: So wird Freude sein bei den Engeln, wenn ein Sünder umkehrt und neu mit Gott anfängt. Im Fernsehen war kürzlich eine Komödie zu sehen über eine Reihenhaussiedlung, in der das schon gar nicht mehr so möglich wäre. Es schien vielleicht auch, weil das dann die lustigere Komödie ergibt, als würden die Nachbarn der einzelnen Reihenhäuser ihre Hauptaufgabe darin sehen, den anderen unter Kontrolle zu behalten. Mit Feldstechern bewaffnet beobachten sie gegenseitig, wie das Leben des Nachbarn so funktioniert, und entsprechend wachsen daraus natürlich dann die Konflikte und Liebesaffären. Im Neuen Testament gibt es ein weiteres Wort für Nachbarn. Das wird in unserer Lutherbibel meist übersetzt mit der Nächste. Damit wird es aus unseren Alltagserlebnissen herausgehoben. Es ist ein ganz schillerndes Wort und kann sowohl Nachbar oder Mitchrist bedeuten, wie Mitmensch ganz allgemein. Das macht es dann auch ein bisschen kompliziert, wenn Jesus uns ermutigt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Englischen heißt es eingrenzend und zugleich erschwerend, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Das kann speziell sein. Die Frage, die Jesus gelegentlich zu hören bekommt, ist also eigentlich ganz berechtigt. Wer ist denn mein Nächster? Da müsste man eigentlich sagen, dein Nachbar. Aber eben ja auch von diesem Wort her dein Mitchrist oder der Fremde, der zufällig dein Nächster wird. Auf die Frage antwortet Jesus dann natürlich auch nicht mit einer Definition, einer ganz klaren Beschreibung, sondern mit einer Geschichte. Mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter nämlich. Ein Mensch geht seiner Alltagsbeschäftigung nach, denkt vielleicht an seine Kinder oder an das gute Geschäft, das er mit dem Einkauf von Olivenöl tätigen will. Und plötzlich liegt da ein schwer verwundeter Mensch vor seinen Füßen, der die Hilfe des Vorbeieilenden braucht. Überfallen von Räubern auf der berüchtigten Krimi-Meile zwischen Jericho und Jerusalem. Die Räuber hatten ihn halbtot liegen lassen. Und mit einem Mal ist klar, das ist der Nächste. Nicht der Nachbar, dem ich schon seit einer Woche helfen wollte, die Hecke zu schneiden. Und nicht der Mitchrist, der meine Hilfe braucht bei der Vorbereitung des Gemeindefestes, sondern der Fremde, der mir ganz plötzlich in den Weg fällt. Und noch einmal ein Seitenblick in die englische Bibel. Da steht doch tatsächlich auch in diesem Zusammenhang als Frage an Jesus: Und wer ist mein Nachbar? Und damit darauf antwortet dann diese Geschichte. Wer ist mein Nachbar? Es ist vielleicht eine Überraschung für alle, die ihre Nachbarschaft irgendwie versuchen, rassisch rein zu sortieren oder so. Aber das sind keine Gedanken, die sich aus unserer christlichen Überlieferung irgendwie ableiten ließen. Der Nachbar wohnt nicht immer schon 20 Jahre neben mir und ist im gleichen Sportverein oder Ähnliches. Er kann ganz plötzlich dazukommen und ist dann mein Nachbar. Das ist ein unbequemer Gedanke, gerade jetzt, wo es um sich verändernde Nachbarschaften gibt. Wie soll es denn werden mit den Menschen, die plötzlich zu uns kommen wollen? Ob über die Balkanroute bis vor kurzem oder das Mittelmeer oder sonst irgendwie. Ich kann mich ja nicht um alle kümmern. Sicher nicht. Das überfordert mich. Aber es ist im Blick auf diese Nachbarn eigentlich egal, ob sie es schaffen, bis nach Deutschland zu kommen oder ob sie noch in Somalia sind, in Syrien oder sonst wo leben. Denn sie sind in meiner Verantwortung. Sie sind längst meine Nächsten, meine Nachbarn geworden. Denn Presse und Fernsehen haben sie mir auf den Weg gelegt. Sie sind als Gruppe, also längst meine Nachbarn, meine Nächsten. Und Jesus hat auch nicht alle Probleme seiner Zeit lösen können, allen geholfen, die Hilfe brauchten, sondern getan, was möglich war. Und Ähnliches ist uns aufgegeben, mit unseren politischen, juristischen und finanziellen Fachleuten zu beraten, was denn getan werden kann und wie es getan werden kann, wie Europa gut und stabil bleiben kann für uns lebenswert und eben auch eine Kraft, die sich für das Gute in anderen Regionen einsetzen kann. All das ist keine leichte Aufgabe, aber unsere Verantwortung in der Nachbarschaft der weiten Welt. Die Entscheidung über das, was möglich ist und was nicht, müssen wir immer neu treffen. Und damit zeigen wir dann, dass wir das höchste Gebot der jüdisch-christlichen Tradition verinnerlicht haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften und deinen Nächsten, einen Nachbarn wie dich selbst. Immer neu eine Herausforderung, die uns in die Pflicht nimmt. Glaube und Ethik wollen gelebt werden und nicht nachgemacht. Sie wollen durchdacht werden und nicht nachgeplappert. Dagegen ist es vergleichsweise einfach, was uns die 10 Gebote aufgeben. Die enden nämlich auch mit einem Blick auf die Nachbarschaft. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Weibknecht, Markt, Vieh, noch alles, was sein ist. Ein schöner Nachbarschaftsgedanke. Martin Luther erklärt sicherheitshalber, was gemeint ist. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh abspannen, abdringen oder abwendig machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Das mit dem Gesinde und dem Vieh, naja gut, das hat sich heute vielleicht erledigt. Aber die Grundidee wird daran deutlich. Wer mit der Bibel in der Hand auf einen Gartenzaunstreit schaut, der kennt schnell, die Bibel eignet sich da nicht irgendwie als Waffe oder so. Wir sollten vielmehr darauf schauen, was braucht der Nachbar? Was hilft ihm? Das ist gelegentlich schwer. Gerade wenn es zum Beispiel laut wird. Das ist Nummer 1 aller Nachbarschaftskonflikte. Lärm, der durch Fernsehen oder Radio bei uns ankommt. Wilhelm Busch bewies also einen guten Riecher für seine Geschichte, als er schrieb: Das tatest du, Frau Musiker, die Musik. Mit weitem Abstand folgen dann Streitigkeiten über Gemeinschaftsaufgaben wie Putzen oder Schneeschippen oder dergleichen mehr und Lärm durch Heimwerker, Nummer 3. Was wäre wohl aus Naboth und König Ahab und seiner Frau geworden, wenn der König das 9,5. Gebot berücksichtigt hätte? Du sollst nicht begehren deines Nächsten Garten. Zugegeben, auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras immer grüner. Und das ist schwer zu ertragen. Aber eben sonst hätte es das Gebot ja auch nicht gebraucht in den 10 Geboten. Du sollst nicht begehren, was auf der anderen Zaunseite ist. Aber diese ganz gewöhnliche Nachbarschaft, das muss doch auch gesagt sein, hat ihre Qualität und lohnt die Pflege. Zum Beispiel einem Straßenfest im Sommer, durch gemeinschaftliche Projekte zum Nutzen aller. Zum Beispiel, ich erinnere mich in meiner Kindheit, da wurde bei uns in der Nachbarschaft immer gemeinsam das Heizöl bestellt, damit es ein paar Pfennige billiger wurde. Oder auf den Dörfern weit verbreitet das Anschaffen von Landmaschinen, die gemeinsam genutzt werden können. Es ist und bleibt ein heikles Jonglieren. Ein Freund ist ein Freund, das ist klar. Ein Nachbar kann dies oder das sein. Und noch einmal zum Schluss, für den Schlussakkord, ein Blick in die Bibel, Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Auch dieses Wort Bruder kann sehr viel bedeuten. Es reicht von einem engen Verhältnis, wie bei Abraham und Lot, enge Verwandtschaft, Onkel und Neffe, bis hin zum Landsmann, wie bei Mose und seinem ganzen Volk, das er repräsentiert. Und ich traue mich, den Pflock genau dazwischen einzuschlagen. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Nachbarn einträchtig beieinander wohnen. Amen.